In dieser Folge spreche ich zusammen mit Georg Benjamin über unsere Highlights der IDS und es gibt ein paar spannende Ankündigungen über bevorstehende Veranstaltungen, die im Laufe dieses Jahres laufen. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute seit langem mal wieder eine Folge mit Georg Benjamin. Hallo Georg, grüß dich.
Hallo lieber Thomas. Wir haben uns ja auf der IDS ein bisschen verpasst.
Total, wir haben uns auf der IDS verpasst und das ist mir heute wie Schuppen von den Augen gefallen.
Ja, also ganz so schlimm verpasst haben wir uns nicht. Wir haben uns immerhin zum Essen getroffen, aber so, es war ein kurzer Termin.
Das stimmt. Eigentlich hätten wir viel mehr Themen austauschen können, aber unser Termin, den wir dann hatten, war ja eigentlich ein offizieller.
Ja.
Nämlich wir haben uns mit dem Jürgen Wollner getroffen vom VDZE, wo wir ja unsere Gemeinschaftstagung planen, beziehungsweise geplant ist die ja schon. Also ging ja jetzt nur noch um Details. Und das ist die DG Mikro Masterclass und auch die diesjährige VDZE-Tagung, die ja am 13. und 14. Oktober stattfindet. Stimmt, ne? Der Termin stimmt.
Ja,
genau. 13. 14. Oktober. Es gibt immer noch keinen Link zum Anmelden. Aber wir sind wirklich kurz davor, das Programm fertig zu haben. Ja, und da bist du eigentlich der Verantwortliche für den Inhalt diesmal, ne?
Ja, der Podcast ist der Verantwortliche. Wir haben ja im letzten gemeinsamen Podcast mit uns beiden fast offen darüber philosophiert, dass es eigentlich ganz gut passen würde, das Rotterdam-Team einzuladen. Und absolut. Dann haben wir das auch so gemacht. Die hatten Zeit zu dem Datum. Dann war es ja so, dass es bei dem ersten Datum gab es ja den eigentlichen VDZE-Thementag und Jürgen wollte auch unbedingt die Jungs mal erleben, so dass wir es quasi für ihn verschoben haben auf einen neuen Termin, der in die Ferien in NRW fällt. Aber wir hoffen mal, das spielt keine Rolle für das Thema.
Ja, zumal wir ja wirklich auch davon ausgehen, dass viele Leute außerhalb von NRW kommen werden bei dem Gespann, was dort vortragen wird. Genau, also Zahntransplantationen. Ich denke mal, wir werden dazu auch noch mal eine gesonderte Folge aufnehmen, sobald man sich anmelden kann. Aber jetzt können die Hörerinnen und Hörer sich schon mal den Termin eintragen.
Ja. Aber lustigerweise, ich muss, wenn wir schon darüber ansprechen, es ist ja nicht nur Zahntransplantation an sich, weil viele missverstehen es ja. Es geht ja darum, dass das Rotterdam-Team besteht ja aus einem Parodontologen, der die Zähne transplantiert. Aber dann ist ja der Spannende der Kieferorthopäde, der sie einordnet, der Endodontologe, der vielleicht vorher oder danach Wurzelkanal behandeln muss und der konservierende Kollege, der dann die restauriert, umformt. Und dann weiß man eigentlich, was gerade das Up-to-Date ist. Und es werden mehr Prämolaren transplantiert als Molaren zum Beispiel. Und danach ist man auf dem aktuellen Stand, was überhaupt möglich ist.
Ja, sehr gut. Also ich glaube, dass uns das auch in allen anderen Fachrichtungen sehr beflügeln wird. Also die DG-Mikro-Mitglieder sind ja nicht nur Endodontologen. Das sind ja die wenigsten davon. Also da sind Chirurgen dabei und sonst halt wirklich Zahnärzte, die halt eben mikroinvasiv denken. Und natürlich, die meisten haben ein Mikroskop, aber da geht es ja nicht primär drum, sondern eben um das mikroinvasive Denken und nachhaltige Denken, langfristige Versorgungskonzepte und einen Zahn zu transplantieren, der dann auch noch vital bleibt. Also das ist ja wirklich so die Speerspitze der Zahnerhaltung, muss man ja sagen.
Ja, total. Besonders wenn es am Ende um die Front geht und wir mit einem transplantierten Zahn eine perfekte Rot-Weiß-Ästhetik hinbekommen, weil wir einen Kiefer orthopädisch bewegen können. Da wird es eigentlich so richtig spannend.
Ja, und der Kieferknochen dort auch wirklich bleibt, und zwar lebenslang. Das war ja so mein Seitenhieb in einem meiner letzten Podcasts, wo ich die Implantate so ein bisschen verdammt habe. Aber das, da konnte ich halt einfach nicht anders.
Ich finde, war es noch zu diplomatisch.
War ich noch zu diplomatisch? Ja. Okay, danke. Ja, super. Okay, aber heute wollte ich eigentlich mit dir über die IDS sprechen, weil wir haben uns ja eben nur dort zum Mittagessen einmal getroffen, um halt so die Planung rund zu machen mit dem Jürgen Wollner. Und das war ja eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und haben eigentlich gar nicht groß uns unterhalten, was wir beide erlebt haben auf der IDS. Und das ist ja jetzt genau eine Woche her. Ich werde diese Folge auch wirklich jetzt über Nacht schneiden lassen, sodass die morgen kommt.
Wow.
Ja. Was waren denn deine Highlights auf der IDS, sag mal?
Also diese IDS stand ja eigentlich im krassen Kontrast zur letzten IDS. Diesmal hatte ich nämlich relativ viel zu tun, sodass ich eigentlich wirklich nur die wichtigsten Sachen abgeklappert habe. Ich habe mir die chinesischen Endomotorhersteller angeguckt. Da hat zum Beispiel eine Firma ein Mikroskop jetzt auch rausgebracht, was sehr komisch quadratisch aussah. Währenddessen war ja Carsten Jung eine kleine Überraschung, der hat plötzlich ein 3D-Mikroskop rausgebracht. Und zwar ist es dieser übliche bekannte kleine Kasten, wo wahrscheinlich ein digitales Kameraeffektiv drin ist. Aber er hatte da so einen kleinen Monitor, der immer automatisch den Augenabstand misst von dem, der raufschaut und dadurch ein 3D-Bild entwickelt. Und das war ja das Problem vorher mit dem Mora-Interface, dass sobald dass man A, eine 3D-Brille brauchte und B, dementsprechend auch den einen Bildschirm brauchte, den es vielleicht irgendwann nicht mehr gibt.
Und wie war der Effekt?
Der war überraschend gut. Ich meine, Carsten sagt ja immer gleich, das ist nichts für Endo dann. Wobei ich dachte, okay, ich denke, man kann das schon für Endo nutzen. Man muss vielleicht dazu sagen, es ist nichts für Fragmente aus dem Wurzelkanal rausholen. Ja, aber im Prinzip ist das eine relativ einfache Form der Vergrößerung. Man bekommt da auch ein paar gute Winkel hin, weil man ja da anders quasi arbeiten kann. Man kann sich das ja anders hinstellen, guckt auf den Monitor. Das war alles noch nicht perfekt ausgerichtet, aber dafür, dass er niemanden davon erzählt hat von dem Projekt, war es für mich eine Überraschung.
Ja, das stimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, aber so war es auch schon mit dem Mora Vision, was es so seit 2007, 2008 gab. Das fand ich sehr faszinierend. Das Mora Vision hatte ja auch wirklich nur einen sehr, sehr kleinen Leck, also eigentlich keinen großen Leck. Ich glaube, die große Herausforderung jetzt bei diesen bildschirmbasierten Arbeiten ist neben dem Leck gar nicht so sehr die Auflösung, sondern der Dynamikumfang. Und das ist ja das, was eben die Arbeit im Wurzelkanal ermöglicht, ist ja, dass du halt in der Tiefe des Kanals trotzdem noch diskriminieren kannst mit deinem eigenen Auge, wo die Kamera, du müsstest das halt ewig überbelichten und dann siehst du halt überhaupt nicht mehr den Kavitätenrand und hast keine Zuordnung mehr. Das ist halt so, solange da die Kameras nicht in der Lage sind, so mit 30 bis 60 Bildern pro Sekunde immer Doppelaufnahmen zu machen, nämlich über- und unterbelichtet und die so zusammen zu stitchen, dass man den Dynamikumfang spreizt, quasi ein HDR-Bild zu machen. Das ist eigentlich die technische Lösung für das Problem. Das heißt, dass man mit 60 Bildern pro Sekunde oder 120 Bildern pro Sekunde ein 4K-Bild aufnimmt und immer jedes zweite überbelichtet und jedes zweite unterbelichtet und die Software daraus immer ein HDR macht. Dann würde das gehen. Und das wird aber, denke ich mal, irgendwann erreicht sein. Und dann geht das auch für Endo. Und dann besonders gut, weil du dann ja auch noch andere Spielchen machen kannst. Nämlich auch viel schärferes Bild erzeugen. Du selber bist ja dann, gut, wenn du jung bist, dann kannst du halt noch gut akkommodieren. Aber je älter du bist, umso mehr bist du auch ständig am Nachschärfen, um arbeiten zu können. Und das ist eine Sache, die dann ja die Technologie auch für uns lösen kann. Ja, spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, für die Leute, die jetzt bildschirmbasiert arbeiten wollen, die WF unter so einem Mikroskop zu machen, weil da musst du nicht mehr in den Kanal gucken. Da wirst du ja vor allem ergonomisch gut arbeiten und dich auch ein bisschen entspannen. Ja. Und ich hatte das Mora Vision mal wirklich eine längere Zeit in der Praxis gehabt, in einem Zimmer. Und habe mir dann vorgenommen, das ausschließlich dort zu nutzen. Und dann war das automatisch so, dass ich dann immer die WFs da nur reingemacht habe.
Ah, interessant.
Und da du ja weißt, dass ich ja immer in zwei Sitzungen arbeite, immer WK, dann eine Woche und dann WF, war das dann echt cool, weil du dann, das war halt dann super entspannt. Und dann war der riesige Monitor war dann am Fußende des Patienten so ein bisschen schräg, sodass man dann da halt rüber gucken konnte.
Hattest du damals auch schon dein Brumaba-Setup oder war das noch
Einheiten? Das war noch eine klassische Einheit, das war noch in der alten Praxis und das war sogar noch so eine alte Siemens-Einheit, also so eine M1, glaube ich. Ne? M1 heißen die.
Mich das ja auch fast die Überleitung zum nächsten Ding.
Ja, du hast das B-Wort schon genannt. Ne?
Das B-Wort.
A kommt B, ja.
Aber da musst du fast mehr drüber sprechen.
Ja, eigentlich, gut, ich kenne das ja alles in- und auswendig. Ich wollte dich eigentlich fragen, du warst ja bei Brumaba gewesen und hast hier mal, also wir haben ja auf der DGET-Tagung, auf meinem Workshop, habe ich ja schon den ersten Prototypen gezeigt von diesem Assistenzarm, also der dritte Arm, wo man halt mit einem Magneten direkt den Sauger koppeln kann, wobei das nicht nur für Sauger ist, also durch diese Magnetkoppelplatte kann man auch noch andere Devices sich einfach dort nah ans OP-Feld bringen. Also denkbar ist zum Beispiel auch einfach ein Köcher für ein Winkelstück, ja, oder ein Cleanstand, ja. Stell mal vor, du hättest die Möglichkeit, einen Cleanstand ganz nah an den Mund zu bringen. Mhm. Alles, was du halt mit dieser Universalkoppelplatte machen kannst, kannst du halt wirklich mit einer Hand da dran klacken. Ja, und der allererste Prototyp, den wir im letzten Jahr gemacht haben, der war so, dass der Arm zu kurz war und man musste halt wirklich jedes einzelne Kugelgelenk selber fixieren. Und jetzt haben wir uns überlegt, das halt mit einer Flügelmutter, vielleicht auch irgendwann mit einer Taste nur. Da wollte ich dich fragen, ob du das als sinnvoll hältst, dass man sich dort einfach den Arm verstellen kann, dann lässt man die Taste los und dann ist der Arm wieder fixiert. Mhm. Und dann kannst du den Sauger dran koppeln oder was auch immer. Ja. Und du hast damit rumgespielt, ne? Auf der IDS.
Ja, ja klar. Ich habe damit rumgespielt und man konnte das ja auch, wenn es eingerastet war, trotzdem noch ein bisschen bewegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und es macht auch Sinn, falls der Patient dann irgendwie aufstehen will, auf Toilette will während der Behandlung, dann sind die ja manchmal so in so einem Modus, dann ist es gut, wenn man es wegklappen kann. Ich hatte noch das Gefühl, dass das ist ja quasi an diesem Mikrochirurgie dran, das am besten so dran gemacht, dass der Patient sich da auch gar nicht dran stoßen kann. Die lehnen sich ja manchmal so an den Mikrochirurgie ran und da war so ein kleines Metallstück, das ein bisschen über diese Halteberichtung ein bisschen reinragte in diesen Mikrochirurgie-Raum, ja, was aber ein Detail ist. Aber im Prinzip war das sowas, wo ich dachte, okay, das kann man eigentlich jetzt schon so nutzen. Hm. Und ich hätte sogar die Woche schon nutzen können. Denn ich musste, der Nachteil mit einer 1-ZFA-Praxis ist natürlich, wenn die nach der IDS krank ist, dass man da ein bisschen Stress hat. Aber
war deine ZFA mit auf der IDS?
Ja, sie war mit auf der IDS. Ist auch ihre erste IDS gewesen.
Ah, schön.
Ja, und da dachte ich so eigentlich, nachdem wir sie ja schon zum ersten Mal in Köln war, im letzten Jahr auf der DGT-Tagung, war dann klar, dann muss sie diesmal auch wieder mit nach Köln und die IDS auch erleben. Mhm. Und da hat sie dann Mittwoch bis Freitag verbracht und quasi für mich das Homeoffice übernommen und die ganze Zeit Telefonanrufe angenommen, die reinkamen. Und Termine vereinbart. Und das ist natürlich sehr praktisch, wenn man da einen Online-Terminkalender hat und auch relativ problemlos kann ich bei meinem meiner Cloud-Telefonanlage einfach eine eSIM beantragen, die dann die gleiche Nummer hat wie meine Festnetznummer und dann wird es auf ihr Diensthandy weitergeleitet. Und eigentlich ist das Diensthandy bloß dafür gesehen. Ich habe mich von Carsten auch die Telefonhalterung fürs Mikroskop bekommen. Und deshalb, die wollte ich endlich mal testen. Ja. Aber
und dafür da bin ich auch gespannt. Da bin ich auch gespannt, wie die ist. Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass das eine super Sache ist, weil du das ja direkt in deinem Ökosystem hast.
Ja, so ganz super Ökosystem ist es bei mir nicht. Aber der Javier Tapia hat mir ja gesagt, dass das eigentlich Sinn macht, mit einem eher kleineren Sensor Videos zu machen, weil ich habe ja eine quasi 4K-Kamera an meinem Mikroskop, so eine Sony. Und da merkt man, dass die dann ein bisschen übersteuert, zu viel macht. Wahrscheinlich kann man da bestimmt auch noch ein paar Einstellungen machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Telefon einfacher ist. Ja. Ich musste mir tatsächlich erstmal einen Adapter finden, der dann wieder vom iPhone-Adapter, der ja na, so ein natürliches HDMI ist und im Mikroskoparm ist so ein Mini-HDMI-Kabel verlegt für die Sony-Kamera, damit es überhaupt funktioniert. Aber das Gute ist, dass Carsten natürlich auch direkt so einen kleinen Anschluss hat. Der hat ja so einen Ausgang an seinem Mikroskopkörper für Strom und hat dann quasi ein, weiß ich, was der Anschluss ist, auf Lightning, so dass ich dann auch keine großen Kabel drumherum machen muss und das Telefon immer mit Strom versorgt wird.
Ja.
Und im nächsten Schritt könnte, wenn das gut funktioniert, könnte man dann einfach sagen, wir schließen dann irgendwo ein Apple TV an und dann die Verbindung ist dann kabellos vom iPhone.
Ja. Das stimmt. Das ist eine super Sache. Also, das finde ich eine schöne Ergänzung und mit Sicherheit, also die iPhone-Kameras sind ja so extrem gut geworden. Also, ich habe einen Kollegen, der wirklich mit einem iPhone über einen Spiegel mir halt klinische Bilder dann schickt. Ja, und dann ist halt auf dem Foto ist der Zahn halt wirklich ganz klein. Ja, aber dann kannst du reinzoomen und du siehst Dentin-Cracks. Ist der Wahnsinn. Aber wirklich richtig gut, also guter Dynamikumfang. Und der leuchtet das nur mit seiner normalen OP-Lampe aus. Und das ist schon wirklich toll. Und das, was halt aber ein Nachteil ist, dass eben, also technisch ist das ein Nachteil, dass ja eben dieser Adapter vom Carsten Jung ja relativ weit oben im System ist und dann auch noch viele Linsen enthält. Und die halt so zu justieren, dass du eine optimale Bildqualität behältst, ist halt dann schwierig. Und da bin ich ja der große Fan von der Zeiss-Lösung, die halt integriert ist, weil die Kamera ist halt dann super sauber abgestimmt. Die hat dann zwar nur 2 Megapixel, das stört mich aber nicht. Und ja, beim Extaro hast du ja auch die Möglichkeit, wenn du diese Connect-Version hast, dann hast du ja das Bild sowieso auf einem iPad. Das heißt, das iPad ist verbunden per LAN mit dem Mikroskop. Und du hast halt auf dem iPad ist dann deine Steuerzentrale. Da kannst du die ganzen Bildparameter steuern und dann kannst du dort eben Videos machen, Fotos machen und die Fotos gehen dann direkt in die Sidexis rein zum Patienten. Also du meldest dich dann an und kannst dann über den Knopfdruck am Mikroskop das direkt in die Sidexis machen. Aber ich glaube, dass der Carsten Jung ja da auch so eine Art Folder hat, wo das hinkommt, wo du eine Überwachung hast, sodass es dann letztendlich auch bei dir in der Patientenkartei landet, ne?
Ja, ich mache es ja, speichere die Bilder alle ja separat ab, aber ich habe auf der IDS jetzt nochmal mit den Denvis-Leuten gequatscht, das ist ja quasi meine Röntgensoftware.
Die habe ich verpasst.
Oh, schade. Und bei mir ist es ja so, bei mir läuft es ja effektiv über ein Lightroom, dass wenn ich ein Foto mit der Spiegelreflexkamera mache, das ist mein Hauptarbeitsmodus effektiv im Moment, dass dann direkt auch in einem Ordner auf dem Server landet und im Prinzip die Dumpsoft-Nummer vom Patienten ist die Ordnernummer. Mhm. Und jetzt haben sie mir gesagt, dass auch es eine intelligente Ordnerüberwachung gibt im Denvis, dass er sich aus dem einfach die Patientennummer nimmt und dann aus dem Ordner wieder die Sachen reinzieht, sodass es dann automatisch da drin ist. Und das ist natürlich dann wirklich
cool. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also das ist echt viel wert.
Ja. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch das so machen. Ursprünglich war das ja so überdacht, dass die Bilder von der Sony-Kamera dann auf dem über USB extra nochmal auf dem Computer landen. Da gibt es eine Sony-Software, die das macht. Bloß das gefällt mir gar nicht. Tatsächlich, die stürzt ab. Und ich muss das wahrscheinlich dann am Ende auch über Lightroom wahrscheinlich machen. Das werden wir mal sehen.
Ja, also vielleicht überlegst du mal die Lösung, die bei mir der Fallback ist, nämlich über so eine Game-Capture-Karte das Live-Bild auf dem Desktop zu haben und dann Screenshots davon zu machen. Mhm. Das ist nämlich, dann kannst du das nämlich den Job der ZFA geben. Dann sagst du quasi Bild, 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 dann macht sie immer Hit, Hit, Hit. Den Knopf und landet das automatisch auch in einem Folder, den du definierst. Und dann kannst du auch dort direkt Videos aufnehmen, die dann auf dem Desktop sind, sodass du dann da auch schnell bist. Ich habe jetzt aber auch noch eine andere Sache entdeckt. Aufgrund von einem Forschungsprojekt, was wir aktuell machen, filme ich jetzt komplett alle Behandlungen durch. Mhm. Und dann habe ich eine ganz tolle Funktion im Extaro entdeckt, nämlich du kannst einfach in das Gehäuse einen USB-Stick reinstecken. Und das dann so konfigurieren, dass es immer aufnimmt, wenn du das aus der Parkposition runtergemacht hast. Und sobald du es parkst, stoppt das und die Datei hat immer ein Datum und Zeitstempel. Und dann hast du halt wirklich an jeden Tag macht sie einen neuen Folder. Ja, also jeden Behandlungstag macht sie einen neuen Folder und dann hat sie da die ganzen einzelnen MPEG-4-Dateien drin. Und das kannst du ja nachträglich auch dem Patienten zuordnen, weil du ja genau weißt, in deiner Praxisverwaltungssoftware, du kannst ja immer nur einen Patienten zur gleichen Zeit behandeln. Gut, in der Mehrbehandlerpraxis müsstest du dann so ein bisschen gucken. Aber ich komme da meinem Traum schon relativ nah, dass ich eigentlich alles, was ich klinisch mache, aufzeichnen will und nicht löschen möchte. Um dann bei den 10-Jahres-Kontrollen zu gucken, wie ist das damals abgelaufen, die Behandlung? Oder noch viel spannender, wenn was schief geht, ja, zu gucken, war da irgendwas, was wir übersehen haben.
Der arme Doktorand, der sich das angucken muss.
Ja, aber du hast halt auf so einem Video, siehst du verdammt viel. Ne? Du hast so eine dichte Information. Also zum Beispiel, wenn das automatisch mal aufzeichnet, kannst du auch die diagnostische Session, ja, die kannst du dir auch rausholen. Und wenn du zum Beispiel Kältetests machst oder Perkussionen, ja, selbst wenn du Audio nicht mitschneidest, siehst du ja so die Reaktion des Patienten. heißt, du kommst mit dem Kältepad und du siehst quasi, dass der Patient zuckt. Du klopfst und da siehst du, dass der Kopf halt zuckt an dem entsprechenden Zahn. Da klopfst du halt von lateral und von vertikal und guckst die Fisteln an, machst die Sondiertiefen. Das siehst du ja dann alles. Dann hast du ja wirklich so ein räumliches Bild und du kannst wirklich das nochmal neu nachbefunden. Finde ich echt spannend. Weil viele Dinge fallen dir ja auch erstmal mit mehr Berufserfahrung auf. Und das ist irgendwie schön. Und zum Beispiel, wenn jetzt ein Weiterbildungsassistent einen Patienten untersucht hat, ja, dann kannst du dir mit ihm zusammen, abgetrennt davon, die Untersuchung angucken. Dann kannst du ihm sagen, was du darin siehst. Weißt du? Mhm. Das ist schon echt cool. Also da kannst du auch viel schneller lernen. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Das hat jetzt nichts mit der IDS zu tun, aber mit denen...
Ich kann sagen, hast du noch was anderes auf der IDS gefunden, was du spannend fandest?
Ja, also ich hatte, also mein wirklich tollste Begegnung, also neben denen, ich habe natürlich die ganzen Pflichtübungen gemacht für das Institut, wo wir im Institut sind wir vor allem in der Zahnbürsten- und Mundpflegeprodukteforschung stark und da gab es halt so unsere Geschäftspartner, die wir dann dort besucht haben und da sind halt auch wieder neue Projekte entstanden, aber das ist ja wirklich so, ja, das war jetzt quasi der wissenschaftliche Teil, den ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel in dem Podcast mit dem Mundpflegeprodukt und mit den Zahnbürsten bringe. Das hat mich aber schon so 1,5 Tage dann da beschäftigt. Aber das rein zahnmedizinische war die Begegnung mit dem Dr. Reinhold Hecht. Der Dr. Reinhold Hecht ist Chemiker bei Espe seit Mitte der 90er Jahre, also jetzt schon seit knapp 30 Jahren dort und ist halt so ein richtiger Senior und das ist der Erfinder vom Relay X Unizem. Und das fand ich echt toll, dass ich den dort treffen konnte und mich mit ihm halt lange unterhalten konnte und war ganz beeindruckt davon, wie die damals vorgegangen sind, was das eigentlich für eine zufällige Entdeckung gewesen ist. Oder eigentlich ist es so, dass, aber wie es so oft ist in der Forschung und Entwicklung, also der kam gar nicht aus der Zahnmedizin, sondern der kam aus der Lackbranche. Der hat früher sich mit Acryllacken beschäftigt. Mhm. Und Acryllacke haben ja die Eigenschaft, dass sie eben kein Lösungsmittel brauchen. Die sind wasserlöslich, solange du sie quasi verarbeitest. Aber wenn sie dann einmal polymerisiert sind, sind sie total wasserfest. Und genau diese Chemie ist ja dann in das Relay X Unizem hineingekommen. Und da ist er derjenige, der das quasi reingebracht hat. Also hätte der sich früher nicht mit Farben und Lacken beschäftigt und wäre dann abgeworben worden, dann sähe das halt anders aus. Und das hat er mir sehr genau erklärt, wie es dann dazu gekommen ist und wie die halt die unterschiedlichen Rezepturen dort hin und her getestet haben und dass die wirklich so 50, 60, 70 verschiedene Metacrylate hergestellt haben, Phosphorsäure-Metacrylate. Das ist ja die Grundchemie von dem Relay X Unizem und die dann durchgetestet haben und die machen 130 verschiedene Tests bei den zahnärztlichen Materialien, bis die so einigermaßen sicher sind für die Anwendung. Und er hat mir auch gesagt, die haben 2 pulpa-biologische Tests gemacht mit dem Unizem damals und auch jetzt nochmal wiederholt. Und da können wir uns vielleicht auch nochmal dazu unterhalten. Da haben wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, ne, dass das Unizem ja jetzt weiterentwickelt wurde zum Universal, Relay X Universal, und die Konversionsrate nochmal von 85 auf 94% gestiegen ist. Das heißt, dass es halt wirklich kaum Restmonomere hat. Wohlgemerkt, normale lichthärtende Materialien haben eine Konversionsrate von 60-70%. Also da war das Unizem schon gut und das Universal ist jetzt super gut. Ich glaube, dass es, also nachdem er mir das erklärt hat, ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das war die eigentliche Innovation zwischen Unizem und Universal. Und das ist auch das Geheimnis, weil ich habe ihm quasi gefragt, ja, warum denn 94%? Warum kriegen das die anderen nicht hin? Dann hat er gesagt, naja, die anderen haben halt das Problem, dass sie halt vorwiegend das chemisch steuern mit Licht und halt dann nur ein bisschen mit der dualhärtenden Chemie noch hinterher schieben. Und ohne Licht funktionieren die anderen nicht. Und dass die sich dann entschieden haben, bei dem Universal das Dunkelhärtende, weil dualhärtend heißt ja Licht und chemisch härtend, also das Dunkelhärtende als ausschließliches zu nehmen, also das so zu formulieren, dass es ausschließlich damit funktioniert, und die lichthärtende Komponente so klein zu machen, dass du damit automatisch auch eine bessere Überschussentfernung hinbekommst. Weil du gehst ja mit einer Krone hin, du setzt die Krone drauf, dann gehst du mit deiner Polymerisationslampe dran und dann musst du ja wirklich so sehr vorsichtig sein, dass du die Polymerisationslampe vielleicht 1-2 Sekunden von jeder Seite machst, damit du die Überschüsse gut entfernt bekommst. Ja, dass dir das nicht zu hart wird, weil die anderen Materialien sind ja alle primär lichthärtend, auch wenn sie dualhärtend sind. Und die haben das so gemacht, dass quasi das die Lichtkomponente eine so untergeordnete Rolle spielt, dass das auch längere, dass auch wenn du länger mit der Lampe draufgeleuchtet hast, also 10 Sekunden, dass es dann immer noch so ein bisschen elastisch ist. Ja? Und du damit die Überschüsse, wenn du das Licht angehärtet hast, dass du das eher in die Länge ziehst. Und dass danach die Chemie das alles selber zum Aushärten bringt. Und deshalb kannst du damit auch metallische Restauration einsetzen. Und das ist bei den anderen eine Kontraindikation, weil du halt nicht mit dem Licht drankommst.
Interessant. Was ich auf jeden Fall clever ist, ist denn die neue Spitze von dem Universal, dass das für Wurzelkanäle sehr schön dünn ist. Das erleichtert das sehr.
Absolut, ja. Ja, bin ich echt ein großer Fan von. Und wir werden nicht dafür bezahlt. Wir müssen es teuer einkaufen.
Ja, ich war ja beim Coltén-Stand, leider nur sehr kurz, aber die haben eine neue EDM-Pfeile bringen sie raus. Eine 18 mit einem 4,5er Taper anscheinend. Ja.
Moment, mal, 18, ISO 18 und 4,5 Taper.
Ja, also so steht es drauf. Tatsächlich haben sie jetzt sich eine Sequenz erdacht, die mit 3 Pfeilen ist für jeden Generalisten. Mhm. Was macht? Die haben dann sich bestimmte Buchstabenkombinationen dafür ausgesucht, irgendwie OFS oder so, mit 4 Pfeilen. Am Ende landet man bei einer ISO 30. Aber im Prinzip haben sie einen Office-Opener, dann so eine Art Gleiter, einen Shaper und einen Finisher. Mhm. Somit kann man wahrscheinlich auch sich die Sequenz jetzt denken. Open. Leider finde ich.
Ja, schön.
Ja, und ich bin ja ein Fan von den
EDM-Pfeilen.
EDM-Pfeilen, ja. Das ist was sehr.
Sind die denn nicht zu lasch? Sind die nicht zu flexibel?
Ne, die CM-Pfeilen sind ja flexibler und die EDM-Pfeilen sind ja deutlich unflexibler, ist ja so übertrieben. Also lustigerweise, ich habe mir, als Reciprolo Blue rauskam, war ich bei so einer Table-Klinik und da meinten sie, ja, das ist total flexibel. Und im Gegensatz zu dem klassischen Reciprolo war es viel flexibler, weil man jetzt das tatsächlich ein bisschen vorbiegen konnte, aber zu einer Highflex CM war das gar nichts. Also da konnte man ja quasi einen Geschenkknoten mit der Highflex CM machen, während die Blue irgendwie ein Zahnstocher noch war. Ja, und die EDM ist jetzt was dazwischen. Aber ich mag die tatsächlich auch bei Revision, die 2005er. Weil manchmal hat man ja so kleine guter Percher-Reste noch übrig und manchmal hat man das Glück, dass da ein noch unbehandelter Wurzelkanalraum weitergeht. Dann kann man manchmal einfach, wenn man Glück hat, durch die guter Percher weitergehen und hat dann nicht gleich so eine große Spitze. Nämlich das Problem ist ja manchmal mit den Gutta-Percha-Remover, da musst du ja wirklich aufpassen, dass du dann wirklich ein kleines Stück Gutta-Percha noch drin lässt, weil die meistens eine ISO 30 haben und einen starken Taper. Ist ja auch von der Idee her richtig. Aber da mag ich die sehr. Aber natürlich muss man auch wieder aufpassen, wenn es ein bisschen härtere Gutta-Percha ist, dann verabschiedet sich natürlich eine 20er-Spitze schneller als eine 30er-Spitze.
Auf der anderen Seite kommst du wieder schneller dran vorbei. Aber ich finde das echt mutig. Also ich würd mich nie trauen, so Revisionen zu machen.
Was nimmst du denn für eine Revision?
Ich mache das wirklich so, dass ich behandle einen Revisionsfall wie einen total obliterierten Zahn. Und da würdest du ja auch nie hingehen und einfach mit einer dünnen Spitze und mit einer rotierenden Pfeile von Anfang an arbeiten. Sondern da gehst du immer erstmal mit einem Gleitpfad und wenn du dann halt einen sicheren Gleitpfad hast, dann fängst du an mit den Rotaries und so gehe ich halt wirklich total vor. Also ich mache mir im DVT, lasse ich mir die Planung so machen, die virtuelle Planung, dass ich das Ende der Guter Percha kenne vom Referenzpunkt. Ich entferne mir die im geradlinigen Bereich unter Sicht mit dem Gatesglitten. Hochtourig, dann schmilzt die Gutta-Percha oben relativ schnell weg und ist auch vollständig raus. Und dann habe ich in dieses kleine Näppchen mein Lösungsmittel. Da reicht halt wirklich ein paar Mikroliter. Ja? Wahrscheinlich weniger als ein Mikroliter. Und dann gehe ich mit Handinstrumenten runter, bis zu der Länge, wo die Stufe ist, weil typischerweise machst du ja die Revisionen, bei jeder Revision hast du ja eine Stufe, nämlich genau da, wo zu kurz abgefüllt wurde. Und bis dahin arbeite ich mich mit dem Lösungsmittel vor, mit einem geraden Instrument, weil das wäre auch die letzte Feile von dem Kollegen, der die Vorbehandlung gemacht hat. Und wenn ich dann auf der Stufe bin, dann fange ich an mit den vorgebogenen Instrumenten, dann wechsle ich das Spülmittel auf Hypochlorit und dann im Wechsel mit EDTA und dann gehe ich halt eben mit der Vorbiegung so, dass ich an der Stufe vorbeikomme und erst wenn ich einen Gleitpfad von 15 habe und dann mit einem geraden 15er Instrument auch auf volle Arbeitslänge komme, dann gehe ich mit den Shapern rein, also dass ich halt eben ja meinen Gleitpfad nochmal absichere und danach mit den Finisher fallen. Ja, und wenn da noch gute Pärcherreste sind, dann werden die halt dann danach nachgearbeitet. Ja.
Spannend. So. Ich setze ja relativ schnell auch den XP-Shaper ein.
Ja,
okay. In 2500 Umdrehungen, damit ich dann, manchmal hat man da Glück und die Wurzelfüllung geht dann in einem Plop raus. Also kommt natürlich sehr auf die Wurzelfüllung an. Aber ja, ich habe festgestellt, dass auch die schönen thermoplastischen Wurzelfüllungen, in Bayreuth hatte ich öfter das Vergnügen, dass ich da mal ran musste. Mhm. Die gehen auch sehr gut raus.
Ja, klar. Das ist, weil der guter Pärcheranteil einfach sehr hoch ist. Guter Pärcher ist ja vorhersagbarer anzulösen, als jetzt, wenn du eine dünne Sehne hast und dann hast du halt ein bisschen Calcium-Silikat-Zieler drumherum als Block. Oder wenn du eine dünne Sehne hast und Epoxidharz ist auch nicht besonders gut löslich. Mhm. Das ist schon wahr. Ja, spannend.
Ja. Ja, aber ich habe gehört, apropos spannend, wenn wir schon im Endo-Bereich sind, da bin ich auf Alon Amit gestoßen bei der IDS und er meinte, dass sie im Sommer tatsächlich die SAF erwarten und die dann auf der ESE in Helsinki dann offiziell launchen wollen. Was ein bisschen doof ist, ich hatte eigentlich nicht vor, zur ESE nach Helsinki zu fahren, aber
vielleicht fahren wir zusammen.
Ja.
Guck mal, ich hatte das auch nicht vor, weil das wird so mitten in dem Praxisumzug sein. Die ist im September, glaube ich, ne?
Genau.
Ja, genau. Das wird, da wollen wir schon eigentlich eröffnet haben. Gucken wir mal. Deshalb bin ich da so ein bisschen vorsichtig, Termine da rein zu planen. Aber ich werde dann vielleicht spontan doch nach Helsinki fliegen. Gucken wir mal. Ja, ich hoffe es sehr. Also das ist halt alles noch ein bisschen wackelig. Also vorstellen kann man die da auf jeden Fall. Weil die war ja schon in Berlin vor fast zwei Jahren vorgestellt worden, ne? Das System. Aber das ist ja dann nochmal, ja, die Zulassung hat jetzt relativ lange gedauert und ist auch noch nicht durch. Von daher ist das schon so. Ja, bin ich gespannt. Also ist, der Markt schreit so ein bisschen danach. Aber ich bin vor allem gespannt, ob die SAF dann mit dem neuen System auch bei den Generalisten ankommen wird.
Ich auch.
Oder immer noch eine Spezialistenfeile sein wird. Also ja, spannend ist ja das 2-Minuten-Protokoll. Das heißt 2 Minuten pro Kanal und er ist halt dann frei von Smear Layer und er ist ready to fill.
Ja. Und übrigens bei dem 2-Minuten-Protokoll habe ich auch ein aufgrund des Dual Rinse auch eine positive Sache gehört. Und zwar ist ja immer das Problem mit der Materialberechnung in der GOZ. Und interessanterweise ist es ja so, wenn du mehr Material nimmst, kann es dann plötzlich sein, dass du es berechnen kannst. Und eine Kapsel kostet ja um die 2,50 Euro. Bloß wenn du 2 Kapseln nimmst, bist du dann über dem 1,0-fachen Satz von der Füße.
Dann darfst du es als Material.
Dann darf man es plötzlich als Material berechnen.
Das ist clever. Auf der anderen Seite muss es nicht so teuer sein.
Ja, ich sag mal
das
so.
Das ist ja dann auch so. Also dadurch, dass sich das so wenig verkauft, das Dual Rinse, deshalb ist es auch so teuer. Also in Bern habe ich den Matthias gefragt, ja gut, das verkauft sich halt relativ wenig und es ist ja auch relativ teuer und in der Kapsel auch unpraktisch, ne? Also es wäre ja viel besser, wenn das schon als Lösung da wäre, dass du es halt direkt aufziehen kannst und dann mit der Spritze das Hypochlorid aufziehen würdest. Ja. Und dann hättest du es direkt gemischt. Dann hättest du vielleicht das 5%ige Hypochlorid auf 3 runterverdünnt oder auf 4 runterverdünnt und hättest jetzt eine konzentrierte Bisphosphonat-Lösung, denn das ist ja Bisphosphonat, wie du weißt.
Ja, aber auf der anderen Seite finde ich das natürlich praktisch, dass man es so in so kleinen Verpackungen dadurch verschicken kann. Und das ist natürlich auch vor einer CO2-Bilanz auch wieder gut.
Ja, aber weißt du, ich hab ja so eine Produktidee gehabt, dass man das Hypochlorid auch als Trockenstoff direkt in der Spritze hat.
Ah, okay.
Und dann nur noch Wasser aufziehen muss. Das geht, ja. Also wir haben da so eine Sache entwickelt, wo man halt eine Spritze hat, die ist komplett leer, mit kein Wasser drin. Und dann ziehst du Wasser auf und hast Hypochlorid drin.
Und das ist natürlich und, frisch dann.
Das ist natürlich cool, vor allem wenn du halt das in der Reiseapotheke haben willst, weil es ja ewig haltbar ist als Trockenstoff. Aber du kannst es halt dann, da hast du nur eine Spritze und dann musst du es danach wegschmeißen. Der Vorteil ist, es ist aber immer wirksam, auch wenn das 5 Jahre gelagert wurde oder 10. Weil es eine Trockensubstanz ist und das wollten die Hersteller nicht haben als Idee. War denen irgendwie zu kompliziert und aber es war irgendwie ganz schön, weil das war so ein kleiner Reaktor da drin in der Spritze. Du kannst es ja nicht direkt, also es gibt ja keine Trockensubstanz, die, wenn du sie auflöst, Hypochlorid bereitstellt. Das heißt, da musst du eine chemische Reaktion initiieren in so einem Doppelkammersystem. Aber das, ja, naja, so ist das. Wir haben aber das mit dem Arm noch nicht zu Ende besprochen. Also das quasi mit dem dritten Helferinnenarm, ne, den du jetzt letzte Woche so gut hättest gebrauchen können, weil deine Helferin krank war.
Ja, also ich jedenfalls, ich meine, ich habe das ja dann darüber gelöst, dass ich einfach einen Sauger einhänge in die Kofferdammklammer, was natürlich risikobehaftet ist. Aber es geht. Der ist tatsächlich auch da an der Stelle, ob Oberkiefer, Unterkiefer, nicht optimal platziert. Sodass denn, eigentlich habe ich den Brustmanns gesagt, ich brauche eigentlich einen Kleinsauger da dran. Aber mittlerweile würde ich sagen, ich brauche doch beides dran, groß und klein. Ja. Und natürlich ist mir dann aufgefallen, dass ich mit dem Paul von Dental Search National gar nicht drüber gesprochen habe, dass ich diese Verbindung dann auch noch zwischen meiner Einheit und meiner Absaugung brauche.
Genau, ja, das ist das nämlich ist, die Lösung. Ja. Das ist ja, vielleicht erkläre ich dir das nochmal mit dem, das was du mit dem Arm gesagt hast, dass es quasi bei dem Mikrochirurgiering nach innen geht. Das Ding, das kannst du einfach abschrauben und von außen dran machen. Das heißt, dass der Patient sich dann auch an den Mikrochirurgiering anlehnen kann. Und die Idee mit der Magnetkupplung ist ja die, dass du halt den Arm volle Kanne anknallen kannst mit der Schraube. Und wir haben jetzt eine Einhandbedienung drin, auch für die Schraube. Das heißt, mit einer Schraube werden auch alle anderen Kugelgelenke werden dann fixiert. Und wenn du dir das angeguckt hast, dann ist dir vielleicht nicht aufgefallen, dass das Ding konstruiert ist wie ein kleiner menschlicher Arm. Wenn du dir einen menschlichen Arm anguckst, dann hast du ja am Handgelenk ein Kugelgelenk. An der Schulter hast du ein Kugelgelenk. Ja. Aber du hast halt hier als Mittelverbindungsstück kein Kugelgelenk, sondern ein Scharniergelenk.
Genauso ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe es auch nicht groß. Ja. Es sah logisch aus, sagen wir mal.
Genau so ist es konzipiert. Ja. Und das heißt, der Ellenbogen, da haben wir ja die Flügelmutter, die dann sowohl die Kugel am Handgelenk als auch die Kugel am Schultergelenk komplett fixieren kann. Ja? Und da kannst du halt dann mit einer Hand das Ding einstellen von der Friktion. Wobei ich kann mir gut vorstellen, dass viele das mögen werden, die Friktion so einzustellen, dass du es verschieben kannst, ohne die Schraube zu lösen, ja? Es dann aber trotzdem hält. So arbeite ich mit der Mikrochirurgiering übrigens auch. Ich ziehe mir die Schraube nicht bombenfest an, sondern ich mache mir die Friktion so, dass ich es halt ganz leicht auch verschieben kann, weil du ja mal mit dem Spiegel so kommst und mal mit dem Spiegel so kommst und dann willst du den Mikrochirurgiering als Support immer so schnell verschieben, ohne was zu lösen, dass du einen Support hast. So wird das auch mit dem Sauger funktionieren. Und wir machen jetzt aber diesen Arm jeweils um 5 cm, also in Summe um 10 cm länger, um dann mehr Freiheitsgrade zu haben. Und je länger der Arm ist, umso besser kannst du halt auch mit einer leicht angezogenen Schraube immer noch eine Verschiebung machen, weil du einen anderen Hebel hast. Und das ist jetzt quasi das, was wir jetzt nochmal verändern. Und dann wird das klinisch getestet und dann bin ich mal gespannt. Genau, und das mit der Magnetkoppelplatte, wollte ich dir sagen, das hat den Zweck, dass der Patient, auch wenn die Schraube ganz fest angeknallt ist, wenn der sich mal verzieht mit dem Kopf, dass der Sauger ihn dann nicht verletzen kann, weil dann die Magnetplatte entkoppelt. Das ist die Idee dahinter. Und die zweite Idee ist, dass du dann mit einer Hand, wenn du dann entscheidest, ich muss jetzt doch mal irgendwie absaugen, dass du das mit einer Hand packen kannst, vom Arm lösen kannst und dann weiter hinten im Rachen zum Beispiel absaugst und es dann wieder koppelst.
Ja. Und dann ist es natürlich besonders spannend, wenn die Einheit mit der Absaugung verbunden ist. Man muss doch sagen, die sind ja bei mir zum Beispiel komplett autark im Moment, dass ich das einfach mit dem Fußanlasser einfach aktivieren kann. Mich, das ist ja auch natürlich sehr cool.
Und dann kannst du nämlich deinen großen Sauger an diesen dritten Arm festmachen und einen Adapter zum kleinen Sauger an den großen Sauger machen. Und wenn der Sauger dann nämlich immer nur dann an ist, wenn du auf das Pedal gedrückt hast oder aber wenn du im Adaptive-Modus Wasser benutzt. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das heißt, wenn jetzt kein Schwingbügel-Element gezogen ist, kannst du den Sauger aktivieren für 10 Sekunden, indem du das Pedal antippst. Wenn du aber einen Mikromotor gezogen hast und du bist im Adaptive-Modus, dann saugt der Sauger nicht, wenn du das Pedal halb durchgetreten hast, sondern er saugt erst dann, wenn du ganz durchgetreten hast und Wasser kommt. Aber in jedem Fall saugt er 10 Sekunden immer nach, hat einen Nachlauf, bevor er dann ausgeht. Und da bin ich sehr gespannt, ob das halt den Stress in der Behandlung nochmal extrem senkt. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ist auf jeden Fall cool, dass das mit die Dental International so eine kleine Firma ist, die sowas auch mitmacht. Ich denke mal, bei größeren Konzernen wie Sirona, Cavo, Planmeca, Plandent, wie sie jetzt alle heißen, ist es eher schwieriger, so eine Details umzusetzen.
Das stimmt. Also die Entwicklung hat mit den 4 Wochen gedauert. Das hatten wir vor der DGET-Tagung, hatten wir das irgendwie. Als wir den Arm vorgestellt haben, habe ich dem Paul gesagt, ja, das wäre cool, wenn die Einheit das könnte. Mach das doch fertig bis zur DGT-Tagung zum Workshop und dann hatten die das da fertig.
Ja, das die haben ja auch super. Ich habe ja die DSA 3500 von denen, die haben jetzt die DSA 3000 vorgestellt.
Genau, wollte ich dich fragen, wie du die fandst.
Ich fand die super. Also mir fehlt, würde jetzt natürlich der Monitor fehlen, weil dort natürlich man Einstellmöglichkeiten hat, was Umdrehzungen und so weiter es angeht. Die sind ja jetzt im Moment weg. Da habe ich bloß gesehen, dass Lichter sind. Was mir natürlich viel besser gefällt, ist natürlich, dass es jetzt alles sehr viel sauberer wirkt mit den Peitschen. Weil das ist tatsächlich etwas, dieser Gummimatte, was mir nicht so sehr gefällt. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal habe ich auch das Problem, dass die beiden äußeren Motoren, die haben hohes Risiko, dass die auch gern mal vorbeifallen. Bei dem rechts äußeren Motor, der wird ja vom Monitor aufgehalten, bloß der linke ist ja mein Puster. Der kann auch mal, wenn der nicht wieder auf der Matte landet, muss ich vielleicht noch was anbauen, so einen Auffangmechanismus.
Ja, aber es hängt ja dann trotzdem am Kabel, ne?
Ja.
Und an der Peitsche. Also
es es fällt nicht runter, aber darf nicht komplett vorbeifallen.
Verstehe. Ja. Ja, also mir gefällt dieses cleane Design besser und den Monitor brauche ich eigentlich nicht, weil wir arbeiten jetzt da noch aus, dass man die Drehzahl einstellen kann an so einem kleinen Schalter. Dass man dann eine Grundeinstellung machen kann von der Geschwindigkeit. Das heißt, das rote Winkelstück, das ist vielleicht bei 20.000 läuft, weil wir arbeiten ja mit den langen Instrumenten und das halt das blaue Winkelstück dann einstellbar ist bei 5.000 oder sowas. Und dann bestimmt ja die maximale Drehzahl auch, wann Adaptive angeht. Wasser kannst du ja dann am Mikromotor verstellen. Ja. Das ist ja dann sogar einfacher.
Aber es gibt noch eine kleine Sache, da bin ich tatsächlich mit der DSA ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja? Ich würde ja gerne auch noch etwas haben, wo sie mir eigentlich sagten, dass es geht, aber ich habe es noch nicht geschafft einzustellen. Und zwar, dass ich auch trocken arbeiten kann mit einem Rosenbohrer und der die ganze Zeit konstant Luft pustet.
Das geht aber.
Ja, das sagen alle, dass es geht. Ich habe es noch nicht geschafft, denn selbst, ich habe ja noch mit dem Sander von Dental International auf der IDS gequatscht, der meinte, dreh doch einfach das Wasser runter. Aber irgendwie habe ich dann trotzdem noch einen Wasserstrahl, einen kleinen.
Ja.
Und das ist komisch.
Geht. Ja. Das geht. Halt mal länger gedrückt auf der Taste. Dann kommt noch mal so ein zweites Menü. Dann kommt noch mal so ein zweites Menü und dann kannst du das einstellen.
Okay. Ich werde da einfach viel rumspielen noch und mal ein paar Videos an die schicken. Dann dürfen sie es mir per Fernwartung sagen. Was mich gefreut hat, denn ich habe ja, dadurch, dass ich ja so eine PG bin, auch so wie du noch bist, ist es bei mir so, dass mein eines Zimmer hat keinen Anschluss an
Druckluft?
Ne, Druckluft hat es lustigerweise, da wollte ich gleich drauf kommen.
Ja.
An die Absaugung und die Wasserleitung. Deshalb war es ganz gut, dass ich ein Bottlesystem habe. Aber das war in einem Labor und da war Druckluft drin. Und da habe ich tatsächlich die Leitung ein bisschen zurückgebaut und mittlerweile habe ich festgestellt, es ist ein Fehler. Aber das ist ganz cool. Die meinten nämlich, ich kann einfach die Druckluftleitung wieder aktivieren und dann einfach das mit dem Druckluftbereich anschließen, sodass mein Kompressor dann immer nicht anspricht. Denn ich bin tatsächlich ein bisschen geräuschempfindlich und der springt mir dann manchmal auch einfach so an, obwohl ich das gar nicht nutze, das Ding.
Ja. Das ist das Joch der Endodontologen. Wir sind alle geräuschempfindlich. Deshalb haben wir Endo gewählt in der Zahnmedizin.
Ja. Ja, aber ich habe ja sogar von Carsten rausgefunden, dass ich auch einen Lüfter im Mikroskop, der mich stört, noch abschalten kann.
Oh, ja. Also das Sextaro ist mir eigentlich auch echt zu laut, trotz LED, das hat ja auch einen Lüfter, der ist auch viel leiser als alle anderen
Mikroskope. Lustigerweise, das Pico LED war ja überraschend leise, besonders im Vergleich zu den Xenon-Varianten.
Ja.
Lustigerweise, ich habe ja auch zum Thema integrierte Kamera, es gab ja beim Pico früher auch eine VGA-integrierte Kamera. So
ja, kann ich
640, 480.
Ja. Die war grottig.
Die war grauenvoll. Und mega kompliziert.
Aber das war mein erstes Mikroskop, hatte das und ich hatte noch einen Röhrenmonitor. Also ich bin quasi noch mit den Röhrenmonitoren im Behandlungszimmer unterwegs gewesen. So. Da war ich damals stolz, weil ich meine, das war ja dann Anfang der Nullerjahre. Gab es ja keine Flatscreens, ne? Da hattest du im Behandlungszimmer Röhrenmonitore und dann war dann halt ein Fernseher. Und da waren die besten Monitore, waren die Sony Trinitron-Röhren. Die Älteren werden sich noch erinnern, weil die halt wirklich schönen Kontrast gemacht haben. Und an so einem Röhrenmonitor war so eine VGA-Kamera richtig gut. Muss man auch sagen. Und ich habe einige Behandlungsvideos dann auch auf VHS aufgenommen damit. Kein Witz. Habe ich noch.
Kann man ein Video abmachen. Ich habe ja auch dein letztens auf YouTube mir dein ältestes Video angesehen. Da hast du eine Kompositfüllung unter Mikroskop noch gemacht. Wahrscheinlich noch an der M1.
Das war das noch die M1, genau.
Ja, genau.
Und da gab's, aber da gab's schon die HD-Kameras in den Picos. Das war schon quasi dann irgendwie so um 2010, 11 rum. Da kamen die HD-Kameras, aber das andere war ja 10 Jahre davor noch. Und da gab's halt, an HD war nicht zu denken.
Sache muss ich noch erwähnen. Ich war ja beim Septodont-Stand lange. Und jetzt gibt's ja Biodentin XP in Kapseln mit einem extra Mischer. Und die Konsistenz ist natürlich jetzt super krass gleichmäßig.
Schön.
Und die Applikation ist wahrscheinlich auch einfacher, weil die haben auch einen schönen, relativ dicken Ausgang, der biegbar ist und alles. Also es ist natürlich sehr clever. Ja, so dass man natürlich da auch eine schöne Unterfüllung machen kann oder indirekte Überkappung.
Das ist gut. Wird das denn auch schneller hart? Das wollte ich dich eigentlich fragen.
Also das ist eine gute Frage. Das habe ich nicht gefragt, aber ich glaube nicht. Ich denke, das ist die gleiche Chemie da drin am Ende.
Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil das ist echt so ein bisschen das Manko, das als Unterfüllungsmaterial zu verwenden. Ne? Weil auf der geschlossenen Pulpa hat es ja dann keinen Vorteil gegenüber Glasonoir-Zement oder Harvard-Zement. Ist jetzt meine starke Annahme.
Ja, da gebe ich dir recht. Mit dem Aber auf der vermeintlich geschlossenen Pulpa würde ich dazu sagen. Ja,
stimmt.
Das muss man dazu sagen, denn trotz Mikroskop und allem habe ich schon das Gefühl, dass da vielleicht doch irgendwelche kleinen Öffnungen sein, die vielleicht nicht bluten, die so nah dran sind.
Öffnungen sind da immer, Georg.
Ja, klar, aber ich meine, blutende Öffnung.
Ja. Quasi offene Gefäße, ja. Ja. Das ist
aber ich meine, wenn man das wirklich als indirekte Überkappung einsetzen will, dann ist es besser, wirklich die 12 Minuten zu warten, damit es hart wird.
Ja.
Und dann ist es natürlich ideal, wenn man irgendwas anderes in der Zeit machen kann an dem Patienten.
Ja, du kannst es dann mit Unizem überkappen, dann geht das natürlich schneller.
Ja, das ist natürlich auch eine Variante, die ich ja mit Tilda Maschke quasi gesagt habe, dass wir das dann mit einem seltsamen Flow überdeckt haben. Aber trotzdem ist es ja so, im Pulpotomiebereich und direkten Überkappungsbereich ist es tatsächlich einfacher, das zu machen. Wenn du wirklich eine großflächige indirekte Überkappung machen willst, ist es dann wieder nicht so einfach, weil du verlierst ja dann trotzdem Adhäsionsfläche. Ja, natürlich kannst du jetzt mit deiner Langzeitstudie widersprechen, wo ihr nur Schmelzadhäsion hattet.
Die einzig verlässliche. Es gibt noch was anderes Witziges, jetzt wo wir über quasi so altertümliche Zahnheilkunde uns unterhalten, jetzt mit reiner Schmelzadhäsion, ist ja schon ein bisschen altertümlich. Da katapultieren wir uns ja in die 60er Jahre, in die Zeit, wo der Buono Core, der hat das ja entdeckt, die Schmelzhaftung, also das Anrauen des Schmelzes und dann das Acrylat da drauf, dass es dann haftet. Das war in den 60ern und dann kam der Bowen, der hat das mit dem Dentin Ende der 70er, Anfang der 80er sich einfallen lassen. Und Bowen habe ich auch noch persönlich getroffen, muss ich mal in irgendeiner anderen Folge erzählen. Und ja, weißt du, dass wir jetzt einen Artikel in der nächsten ZM, und zwar in der Ausgabe, die am 1. April erscheint. dann wird auf der Titelseite der ZM wird dann eine Goldhammer-Füllung von mir sein.
Ach übrigens, Goldhammer-Füllung, da gibt es auch News, wo wir gerade bei prähistorisch sind.
Ja.
Die Uni Greifswald veranstaltet auch einen Goldhammer-Füllungskurs
im Sommer,
parallel zum Dental Summer. Und da kommen Urgesteine wie der Dr. Brinker, der die Brinker-Klappe wahrscheinlich erfunden hat.
Das wollte ich dir nämlich sagen. Das ist nämlich, also dieser Artikel über die Goldhammer-Füllung ist von der Heike Steffen und ich habe dort ein Fallbeispiel mit reingenommen und das ist dann auf der Titelseite gelandet. Aber ich finde das einen lustigen April-Scherz, dass ich quasi als Vollendodontologe dann dort irgendwie eine Goldhammer-Füllung habe. Aber das sind dann, deshalb werden doch viele Zahnärzte auch echt ganz schön gereizt werden. Das ist nämlich eine okklusale Goldhammer-Füllung in vier getrennten Kavitäten.
Immerhin F1, sehr wirtschaftlich.
Ja, genau. Und seit der GOZ-Novelle ist das ja eine analoge Berechnung, ne, der Goldhammer-Füllung, wenn du die heute noch machen willst. Aber dieser Kongress, den die Heike Steffen maßgeblich dann organisiert hat, der ist wirklich der Kracher. Und da sollten wir vielleicht auch nochmal eine Folge dazu widmen. Ich werde auf jeden Fall mit dem Walter Kamann, der in den 90ern ein Buch über Goldhammer-Füllung geschrieben hat, nächste Woche einen Podcast aufnehmen. Der kommt dann auch so um den ZM-Artikel herum. Das wird dann irgendwie ganz, ganz witzig. Aber dadurch habe ich halt in meinen alten Fällen gekramt. Das war schon irgendwie, wenn man dann so Fälle rausholt, die vor 25 Jahren man gemacht hat, fühlt man sich selber schon echt alt. Aber
ich habe ja auch das Problem gehabt, ich war vor kurzem in Innsbruck und habe Zahnmedizinstudenten da zusammen mit GC einen Workshop gemacht zum Thema Kompositfüllung. Mhm. Die waren extrem wissbegierig. Also wenn man sich manchmal denkt, okay, mach mal ganz in Ruhe eine Klasse-2-Füllung hier. Mhm. War es so, hier, wie ist es mit tiefer Karies, welche Kofferdamm nehmen, welche Matrize nehme ich da am besten, Margin Elevation, wie machst du das am besten, wo ich dachte so, uiuiui, ordentlich.
Gut.
Ja. Und die sind wahrscheinlich, dass sie sehr wissbierig sind, ich weiß es gar nicht mehr.
Womit haben wir sind begonnen? Sie? Wahrscheinlich haben die dich, also
nie, genau, ich sag, weiß es jetzt wieder, nie. Und da habe ich ja manchmal auch Fälle drin, so von Beispielen von schlechten Kompositfüllungen, die dann von mir sind. Dann zum Beispiel habe ich einen Fall von 2015 drin. Und dann ist es dann, bei Studentenkursen nehme ich dann manchmal das Datum doch raus, weil ich möchte jetzt nicht, dass sie so schlecht füllen, weil sie da dann irgendwie noch, weiß ich, das noch nicht mal Abi hatten, um es vorsichtig zu formulieren.
Okay.
Ja, das ist ja dann auch schon wieder, schon 8 Jahre her. Dann standen sie da vielleicht gerade in der 10. Klasse und habe noch gar nicht an Zahnmedizin gedacht.
Ja, Wahnsinn.
Und das kommt dann auch mit der Zeit und ich bin mal gespannt auf andere Recalls, denn jetzt, da ich wieder in Berlin bin, kommen manchmal auch Patienten, die ich vor Urzeiten behandelt hatten.
Sehr gut.
Und ich habe ja meine Webseite so ausgerichtet, dass ich eigentlich die sehr allgemein feindlich ist. Da gibt es gar keine Option für Sachen außer Endo- und Vitalerhaltung. Aber die schreiben mich dann trotzdem an, oder freue ich mich ja auch. Und da habe ich dann auch schon auch ein paar alte Kompositfüllungen von mir gesehen.
Ja, schön.
Und dass die eigentlich überraschend gut auch sich der Apparation vom Zahnschmelz anpassen.
Ja, das hat ja unsere Studie schon gezeigt. Die werden dann mitunter immer besser. Erst werden sie schlechter, dann werden sie besser.
Ja. Man muss sie jetzt nur noch in Ruhe lassen.
Ja, absolut. Wie ist es dir denn auf der IDS gegangen? Bist du denn von vielen Podcast-Hörern angesprochen worden?
Lustigerweise habe ich auf einer Party abends kam einer an, Mensch, ich höre dich schon von Anfang an. Da habe ich auch tatsächlich gleich mit ihm ein Foto gemacht und geschrieben, ja, Podcast-Hörer erster Stunde. Und war interessant, ich habe ja auch andere dentale Podcaster dort getroffen. Ja, manche, es gibt ja einen, der ignoriert mich ja sogar, ohne ihn jetzt namentlich zu nennen.
Das sind die so mehr Marketing getrieben sind.
Ja, sehr allgemein gehalten. Man kann sich fast fragen, eigentlich, warum man nicht bei jedem Podcast mittlerweile Werbung drunter schreibt, weil eigentlich ist es nur noch eine Werbeshow, eine Dauerwerbesendung.
Ja, klar. Ja. Also ich glaube, wir beide sind die einzigen, die wirklich so einen ernsthaften Gedanken dahinter haben, die Zahnmedizin so ein bisschen hochzuhalten. Bei dir wirklich das Praktische, das finde ich halt sehr gut. Deshalb höre ich deine Show immer sehr gerne. Und wir versuchen halt immer ein bisschen die Wissenschaft mit reinzustreuen.
Obwohl, ich muss die Mundaufjungs noch erwähnen, die im chirurgischen Bereich tätig sind.
Ja, okay.
Und das ist ja zum Beispiel eine Sache, wo ich ja persönlich sagen würde, warum Macher hat nicht vorher schon sowas gemacht? Weil Chemie ist so ein breites Feld, da kann man so viel machen, erzählen und gerade unter Oralchirurgen ist es nochmal ein bisschen anders. Und daher ist das schon interessant. Aber ich, wie gesagt, ich höre ja primär eher lieber klinische Podcasts, höre natürlich auch bei ein paar anderen rein. Aber ist natürlich so, dass dann alles, was mit Mindset zu tun hat und wie welches Mindset man haben muss, das ist halt nicht meine Welt und das ist auch vollkommen okay. Das ist nicht meine Welt.
Okay, bei dem Wort weiß ich schon Bescheid. Nein, ich fand das wirklich toll, dass viele junge Zahnärzte mich angesprochen haben, dass sie sich halt sehr inspiriert fühlen, wenn sie dann halt eben den Podcast hören und hat man sich schon irgendwie sehr geschmeichelt gefühlt, vor allem wenn eben die jungen Leute sich angesprochen fühlen. Das finde ich halt wirklich sehr gut und das tust du ja auch sicherlich ganz viel. Jetzt haben wir schon die 1 Stunde Schallgrenze erreicht, Georg.
Da müssen wir abrupt aufhören.
Aber wir haben ja eine Sache, die wir in einer unserer nächsten Folgen mal besprechen sollten, nämlich die 100. Folge von Intradental soll gefeiert werden. Ich habe das schon in dem letzten Podcast so angedeutet und ich habe jetzt so langsam das Konzept ausgegoren. Und das wird ein 3-Stufen-Konzept sein. Also wir werden tatsächlich, weil ich überhaupt nicht abschätzen kann, ob 50, 400 oder 1000 Leute kommen, wenn ich dazu aufrufe, dass wir eine öffentliche Aufnahme der 100. Folge machen, wollte ich das in so einem 3-Stufen-Modell machen. Nämlich, dass wenn der harte Kern wird ja sicherlich sofort zusagen und wenn das halt 50 sind, dann haben die halt für einen relativ kleinen Betrag dann eine Abendveranstaltung in der neuen Praxis gebucht, mit einem schönen Empfang und mit einem Essen und dann zeichnen wir eine Folge auf. Und wenn es aber mehr als 50 sind, dann erhöht sich der Preis so ein bisschen und wird aber immer im zweistelligen Bereich bleiben, denke ich, dass wir das da gut kalkulieren können. Und dann wird das eher so eine Veranstaltung, die dann mehrere Stunden dauert, wo es dann auch einen Referenten gibt. Und die wird dann wahrscheinlich in der Villa Hügel stattfinden, hier in Essen. Und wenn es richtig viele werden, dann werde ich versuchen, das in der Lichtburg zu machen. Und die Lichtburg in Essen ist ja eigentlich deutschlandweit bekannt. Das ist ja so ein Kino für Premieren. Ganz toller Saal und die fast 1250 Teilnehmer. Und dann wird das eine Nachmittagsveranstaltung mit mehreren Referenten. Und dann werden wir dann eher den Podcast aufnehmen, um dann über das, was wir gelernt haben, zu sprechen auf der Bühne. Und die halt die allererste Veranstaltung, also die mit 50 gebucht haben, sind ja dann kostenlos in der ganz großen dabei. Oder fast kostenlos. Das finde ich irgendwie ein ganz schönes Mehrstufenkonzept.
Aber du hattest auch schon eine Idee für ein Überthema der Veranstaltung, worüber die Referenten sprechen sollen?
Das ist noch nicht so total fix. Also das ist
noch nicht fix, schade.
Nee, ist tatsächlich noch nicht so fix. Also ist natürlich so das Thema Implantate und Zahnerhaltung. Ja? Also wirklich biologische Zahnheilkunde im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das ist halt, weil an Implantaten ist ja gar nichts biologisch. Und ich glaube, das wäre wirklich ein schöner, also das wäre wirklich so eine richtige Fortbildungsveranstaltung wert, dass man dann das von mehreren Seiten beleuchtet und dann halt wirklich mal zeigt, wie biologisch eine Wurzelkanalbehandlung ist und dass man, dass diese ganzen Mythen, die da erzählt werden, halt alle unwahr sind. Und auch dieser Zahntransplantationskongress, der zeigt das ja auch. Ja, also eigentlich müsste ja ein transplantierter Zahn das reine Gift sein im Kieferknochen. Und da werden wir ja lernen, dass das halt wirklich das Biologischste ist, was man haben kann. Ja, das wäre vielleicht wirklich was. Ich glaube, dass man mit so einer Veranstaltung dann auch wirklich ein paar hundert Kollegen mit rein bekommen würde. Ja, vielleicht denken wir mal drüber nach. Also das wird im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres sein. Aber ich spreche jetzt schon drüber, weil das ja eben so mehrstufig aufgebaut sein wird. Wir haben auch noch kein Datum fest. Das muss ich jetzt erstmal anfragen. An welchen Tag, das wäre ja auch gut, wenn es ein einzelner Tag ist, wo alle 3 Locations ja frei sind. Die erste ist ja sowieso frei, weil das ist ja unser Seminarraum. Der im Übrigen, ich habe jetzt die Bestuhlung mal gemacht, mal simuliert, der wird 72 Leute fassen.
Wow, da können wir in Zukunft unsere DG-Mikro-Tagungen essen.
Ja, können wir da auch machen, genau. Und ich habe jetzt auch schon geguckt, welche Stühle ich dann da reinsetze. Wobei ich im ersten Schritt wahrscheinlich 49, also ich mag die Zahl 7 und 7 mal 7 sind 49, glaube ich. Ich werde dann 49 Stühle da haben, plus Referenz sind dann 50. Gucken wir mal, ich habe das noch nicht so ganz definiert. Also ich glaube 72 wäre mir auch persönlich zu viel da in der Kapelle, aber 50 ist eine ganz gute Nummer. Aber das würde auch für die DGMIKO-Kongress reichen.
Hm. Ja, und wirst du denn eher eine Leinwand, einen Beamer haben oder einen großen Bildschirm nehmen?
Da ist jetzt schon eine große Leinwand und ein Beamer fest installiert. Und ich werde dann aber, glaube ich, auch noch für die kleineren Veranstaltungen nochmal so einen großen Flatscreen haben, den ich auf so Rollen habe. Aber das ist jetzt schon wie so eine Art, also es ist eigentlich wie so eine Mini-Lichtburg. So sieht der Raum aus.
Faszinierend. Und es ist jetzt spannende Teamsitzung bestimmt da drin.
Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Hast du da noch so einen Ort, wo du runterpredigen kannst?
Ja, es ist eine kleine Bühne ist in dem Saal. Die Deckenhöhe ist über 5 Meter. Das ist schon wirklich ein schöner Raum. Und der ist aber eher mittelalterlich. Und ja, die Lichtburg ist ja mehr im Art Deco. Ja, Ende Jugendstil, Anfang Art Deco. Gut, Villa Hügel ist ja jetzt eben nochmal was ganz anderes. Ja, gucken wir mal. Ich muss jetzt erstmal die Locations anfragen. Also die Lichtburg habe ich schon angefragt. Aber in der Villa Hügel werden wir das dann wahrscheinlich auch zu Ehren von Adolf Witzel machen. Dann tun wir auch was für die Krupp-Stiftung. Und dann sollte das da auch ganz gut funktionieren. Und da können so 150 Leute in der Villa Hügel teilnehmen. Ja, genau. Ja, aber da erzähle ich später nochmal mehr. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Aber ich muss halt den Termin musst du demnächst ansagen,
ja, damit genau.
Ich den blocken kann.
Damit du den blocken kannst, genau, das wäre super. Also ich fände es toll, wenn wir beide das machen. Du hast bestimmt auch noch Ideen für Referenten und es wäre großartig, wenn das so eine Nachmittagsveranstaltung wäre, wo wir dann auch wirklich so 4, 5 Fortbildungspunkte vergeben könnten und wirklich ein paar coole Referenten einladen und dann ist das halt wirklich der Kongress der biologischen Zahnmedizin, ja. Aber im wahrsten Sinne des Wortes Bio.
Lustigerweise hat ja die KZV Bayern mich für meine 2 Jahre Bayreuth angefragt, dass ich da Fortbildungspunkte einreichen muss. Und tatsächlich sammle ich, obwohl ich nicht richtig aktiv bin, pro Jahr 80 Punkte.
Ja, super. Ja, gut. Ja, als Referent kriegst du ja auch immer ein paar.
Ja, das kommt noch dazu. Aber tatsächlich sind es ja die ganzen Sachen wie einmal DGT-Tagung sind ja schon 20 Punkte.
Ja. Genau. Schön.
Deshalb verstehe ich manchmal nicht, wie man nicht diese Punkte bekommen kann.
Ich danke dir sehr, Georg, dass es heute geklappt hat so spontan. Ich habe dich ja wirklich eine Viertelstunde vor der Aufnahme habe ich dir eine WhatsApp geschrieben und da hast du gesagt, ja cool, machen wir. Und jetzt muss ich noch versuchen, wir dürfen aus dem Grunde schon nicht so lange machen, damit das meine Mitarbeiterin noch schafft, bis morgen zu schneiden. Also, aber jetzt sind es schon 1:14.
Arme gut. Mitarbeiterin, aber zwischendurch können sie 5 Minuten rausschneiden, bestimmt.
Ja, klar, da wo wir einen kleinen Verbindungsabbruch hatten. In diesem Sinne, du lässt den Browser bitte noch auf, bis der Upload auf 100% steht bei dir. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Show, Georg.
Ich mich auch.
Bis dann.
Bis tschüss. Bald.
Das war eine weitere Folge von Intradental. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Dadurch erhöhen Sie die Sichtbarkeit für interessierte Kollegen. Noch mehr würde ich mich über ein direktes Feedback freuen. Dafür können Sie in den Shownotes auf den Link ganz unten klicken. Sie gelangen dann auf eine Seite, wo Sie uns direkt eine Nachricht einsprechen können. Weiter können Sie uns natürlich auch eine E-Mail senden. Sie erreichen uns über info@intradental.de. Wenn Sie uns Patienten für komplexe Wurzelkanalbehandlung überweisen möchten oder an unseren Fortbildungen interessiert sind, besuchen Sie unsere Webseite www.siriusendo.de. Unsere wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf der Institutswebseite unter ormed.net. Ich freue mich, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Diese erscheint sonntags um 10 Uhr.